Detektor FM. Zurück zum Thema.
Schönen guten Tag, Frau Sonntag.
Guten Tag.
Was hat man denn bisher erreicht im Kampf gegen den Hunger? Also diese 795 Millionen klingen immer noch relativ deprimierend.
Ja, das sind in der Tat auch immer noch viel zu viele Menschen. Wir verfolgen mit dem Welthungerindex den Hunger bis zum Jahr 2000 zurück und können feststellen, dass es trotzdem beachtliche Fortschritte gibt. Der Hunger konnte seit dem Jahr 2000 um 29% reduziert werden in Entwicklungsländern. Und 22 Länder haben ihre Hungerwerte sogar um die Hälfte oder mehr senken können. Aber trotzdem ist die Hungersituation in 50 Ländern immer noch sehr ernst. Und der Großteil der Länder mit sehr ernster Hungersituation liegt in Afrika südlich der Sahara. Also zum Beispiel die Zentralafrikanische Republik, der Tschad, Sambia. Da gibt es eine recht langsame Entwicklung bei der Hungerreduzierung.
Woran liegt es denn, dass bestimmte Länder diesen Sprung oder diese Verbesserung nicht so mitmachen können wie andere Regionen?
Also Hunger hat ja sehr viele verschiedene Ursachen. Sehr zentrale Ursachen sind Armut und Ungleichheit innerhalb der Länder. Eine andere Ursache sind kriegerische Konflikte. Und wir sehen, dass gerade die Länder, die die schlechtesten Werte erzielen, eigentlich alljährlich zu den Ländern gehören, in denen es Bürgerkriege gibt, in denen es zwischenstaatliche Kriege gibt, in denen sehr viele Menschen fliehen müssen. Oder dass auch die Länder, in die Menschen fliehen, sehr schlecht abschneiden im Welthungerindex, weil das natürlich den Druck auf die Ernährungssituation noch verschärft.
Ist das eine vielleicht zu vereinfachte Formel, wenn man sagen würde, dass je instabiler die politische Lage, desto schwieriger wird es auch, Hunger zu bekämpfen?
Ja, das kann man sicherlich so sagen. Das kann man so zugeschlagen. Also wenn Ernährungspolitiken entweder gar nicht existieren oder nicht umgesetzt werden von sehr schwachen Regierungen oder wenn Regierungen den großen Teil ihres Haushalts ins Militär stecken, in die Kriegführung, dann kommt natürlich die Hungerbekämpfung zu kurz. Und insbesondere die schwächsten Mitglieder einer Gemeinschaft, das sind Kinder und Frauen, leiden dann besonders darunter und sind auch am stärksten betroffen dann von Hunger und Mangelernährung.
Wie kommt man denn zu diesen Zahlen, die unter anderem jetzt in Ihrem Bericht auch zu lesen sind? Wie zählt man, wie viele Menschen in einem Land Hunger haben oder hungern? Wie wird es gemessen?
Wir verwenden in unserem Index 4 Indikatoren. Das ist einmal der Anteil der Unterernährten an der Bevölkerung. Diese Zahl wird von der FAO erhoben, beziehungsweise von Regierungen an die FAO gemeldet. Der zweite Indikator ist der Anteil der Kinder unter 5 Jahren, die ausgezehrt sind. Das ist ein Zeichen für akute Unterernährung durch akute Ernährungskrisen. Der dritte Indikator sind Wachstumsverzögerungen bei Kindern unter 5 Jahren. Das deutet auf eine chronische Unterernährung, also eine chronische Unterversorgung mit Nahrung hin. Und der vierte Indikator ist die Kindersterblichkeit. Und damit können wir die verschiedenen Dimensionen des Hungers sehr gut erfassen. Man muss dazu sagen, Mangelernährung ist die Ursache für fast die Hälfte der Todesfälle von Kindern unter 5 Jahren in Entwicklungsländern. Deshalb ist zum Beispiel dieser Indikator Kindersterblichkeit sehr wichtig, um die Situation zu erfassen.
Rutschen bei diesen 4 Kriterien dann trotzdem noch Menschen durch oder erfasst man damit, wie Sie sagen, schon tatsächlich im Wesentlichen alle, die betroffen sind?
Wir können natürlich nicht garantieren, dass wirklich alle Menschen erfasst werden, die Hunger leiden. Das ergibt sich zum Teil einfach schon aus der Definition dieser Indikatoren. Zum Beispiel die Zahl der Unterernährten, die die FAO erhebt, die erfasst nur diejenigen Menschen, die tatsächlich ein volles Jahr lang zu wenig Kalorien bekommen. Das heißt, wenn Menschen 9 Monate lang zu wenig Kalorien bekommen, aber 3 Monate lang über dieser Schwelle liegen, dann sind die in dem Indikator nicht erfasst. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es sogar noch mehr hungernde und mangelernährte Menschen gibt, als wir das erfassen können.
Wir haben über politische Instabilität schon gesprochen. Man hört ja auch immer wieder, dass Klimawandel durchaus auch ein Risikofaktor sein kann, der solche Hungerlagen verschärfen kann. Können Sie das bestätigen? Also ist das auch zu beobachten?
Ja, natürlich. Das beobachten wir auch. Und insbesondere Kleinbauern sind sehr stark von den Folgen des Klimawandels betroffen. Die haben ja auch keine Absicherung. Wenn eine Dürre kommt, dann verlieren die meistens ihr gesamtes Hab und Gut, sei es jetzt eine Ernte oder sei es Vieh, und haben üblicherweise kein soziales Netz, das sie dabei auffängt. Von daher sind gerade die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, besonders stark auch von den Folgen des Klimawandels betroffen. Ja.
Sie haben es ganz am Anfang schon gesagt, es ist zwar viel passiert, aber es sind eigentlich immer noch viel zu viele Menschen, die hungern in der Welt. Wie kann man denn weiter den Hunger bekämpfen und wie kann man da vielleicht auch dauerhaft für noch viel mehr Menschen eine Verbesserung erreichen?
Also wir brauchen politischen Willen, um tatsächlich den Hunger schneller auch zu reduzieren. Wir haben ausgerechnet, dass wenn mit der gleichen Geschwindigkeit wie jetzt der Hunger reduziert wird, im Jahr 2030 das Ziel, was ja gerade die Staatengemeinschaft verabschiedet hat, Zero Hunger bis 2030, definitiv nicht erreicht werden kann. Von daher brauchen wir Willen sowohl der Regierungen der betroffenen Länder als auch unserer Regierungen hier. Deutschland muss zum Beispiel auch seine internationale Verantwortung wahrnehmen und einen Beitrag dazu leisten, dass alle Menschen sich ausreichend und gesund ernähren können. Zum Beispiel müssen wir hier sicherstellen, dass politische Entscheidungen in sämtlichen Politikfeldern, Außenhandel, Politik, Rohstoff, Energie oder Agrarpolitik, sich nicht negativ auf die Ernährungssicherheit von Menschen in Entwicklungsländern auswirken. Ein Beispiel dafür ist unser Ressourcenverbrauch. Der beträgt schon das Doppelte der Landesfläche von Deutschland. Zum Beispiel wird auf Flächen außerhalb von Deutschlands Getreide produziert, das Vieh bekommt, das wir hier züchten. Und da muss einfach sichergestellt sein, dass diese Flächen nicht Menschen, insbesondere Kleinbauern, weggenommen wurden. Es muss eine Art Standard geben, über den zertifiziert wird, dass das Getreide oder das Palmöl, was wir für unsere Kosmetik verwenden oder für unsere Schokoriegel, tatsächlich aus einer sowohl ökologisch als auch sozial nachhaltigen Produktion stammt. Und dafür kann unsere Regierung auch die Rahmenbedingungen schaffen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Sonntag.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.